Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
Im Endeffekt ist es natürlich so, dass unser Kernfokus darauf liegt, die Unterstützung so einfach und intuitiv wie möglich zu halten. Es sind gerade sehr, sehr unruhige Zeiten, habe ich das Gefühl. Viele Versicherer wissen auch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Gerade jetzt auch mit der digitalen Entwicklung, mit KI. Das Informationsverhalten der Kunden verändert sich, wie ich Informationen kriege, wie ich auch gefunden und gesehen werde als Versicherer, wie ich auch verkaufe. Oder der Makler der Zukunft muss auf jeden Fall auch für sich selbst entscheiden, was ist ein Produkt, hinter dem ich stehe, wo ich mich wohl mitfühle, das an meine Kunden zu vermitteln, auch für eine lange Zeit.
Hallo, liebe Zuhörenden, hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Und heute gehen wir nach Mannheim, beziehungsweise nach Heidelberg, weil der Merlin sitzt gerade im Homeoffice, zum Merlin Driesen, der Spezialist für Kommunikation und Werbung bei der Interversicherung in Mannheim. Merlin, mega, dass es geklappt hat. Wir haben uns ein halbes Jahr gebraucht, bis wir einen Termin hatten. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dabei zu sein. Ich freue mich auf deine Fragen und aufs Gespräch.
Du, erzähl doch mal bitte, so was macht denn ein Spezialist Kommunikation und Werbung in der Versicherung? Das hört sich so ein bisschen an wie Mädchen für alles, aber wahrscheinlich ist es das auch oder auch nicht. Erzähl mal.
Ja, doch, auf jeden Fall. Das kann man so zusammenfassen. Ich bin eigentlich bei uns im Marketing so ein bisschen für alle Projekte, die so anfallen, immer mit Kandidat in der Bearbeitung. Also natürlich kümmere ich mich auch klassisch um Kampagnen, mhm, Richtung Endkunden, Richtung Versicherungsmakler, aber auch interne Projekte, irgendwelche Mitarbeiter-Incentivierungen, wenn es bei uns im Marketing aufpoppt, irgendwelche Messen und Events. Beispielsweise werden wir dieses Jahr 100 Jahre alt, die Interkrankenversicherung, da werden wir auf jeden Fall was machen, da bin ich mit involviert. Und immer wenn irgendwie kleinere Projekte oder größere Projekte anfallen, die Marketing betreffen, werde ich aktiviert und mit involviert. Also ich habe da gar nicht so einen richtigen festen Rhythmus, den ich fahre, sondern je nachdem, wo Bedarf ist, werde ich eingesetzt.
Du bist sozusagen der Schweizer Taschenmesser vom Stefan Kratik.
Ja, das kann man, das ist ganz gut zusammengefasst auf jeden Fall, ja.
Auch sehr cool. Wir kennen uns ja auch jetzt schon eine Weile, warst ja auch letztes Jahr bei uns mit auf dem Versicherungsevent in Bamberg mit dabei und da hatten wir das besprochen, dass wir miteinander quatschen. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis der Termin jetzt auch zustande kommt. Ich würde gerne, bevor ich nochmal zu dir komme, vielleicht noch 2, 3 Sätze zur Inter, weil also von außen die Zuhörenden, die sagen, ja, Versicherung, machen doch das Gleiche. Ich weiß aber, jede Versicherung hat immer so sein Spezialthema. Und erzähl doch mal ein bisschen was über die Inter. Seit 100 Jahren werden wir jetzt die Krankenversicherung. Was ist denn die Hauptzielgruppe der Inter? Was ist, welche Produkte gibt es denn bei der Inter? Wie wird denn der Vertrieb bei der Inter gemacht? Also so ein bisschen mal so allgemein über die Inter drüber, dass wir da den Rahmen haben, den Kontext.
Genau, also wir sitzen in Mannheim, sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, wir sind jetzt nicht keine AG, sondern wir sind unseren Mitgliedern verpflichtet und unseren Kunden verpflichtet. Und im Endeffekt haben wir 3 große Produktgruppen, die wir betreuen. Das ist einmal die private Krankenversicherung. Das ist auch unser Hauptprodukt sozusagen, in all seinen Ausprägungen. Wir haben aber auch Produkte in der Lebensversicherung und in der Sachversicherung, beispielsweise Cyberversicherung, Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäude und auch Jagdversicherung, die wir deutschlandweit vertreiben. Wir haben aktuell, glaube ich, ungefähr so 280 Ausschließlichkeitsvertreter, die auch deutschlandweit aktiv sind. Und wir sind auch Zielgruppenversicherer, das heißt, unsere Hauptzielgruppe sind einmal die Ärzte und die Handwerker. Und wir haben jetzt 2024 mit der FAMK aus Hessen fusioniert und sind dann auch noch unterstützen die FAMK dabei, den Vertrieb Richtung Beamte in Hessen durchzuführen.
Die Zielgruppe sind Ärzte, Handwerker und darum die ganzen Spezial- auch Werbekampagnen auch um diese Zielgruppe drumherum. Mit den
definitiv.
Genau. Weil das ist immer so ganz wichtig, weil die Zuhörenden sagen, ja, Versicherung, jeder macht doch das Gleiche. Und ihr habt ja echt ein paar ganz spezielle Versicherungen für diese Zielgruppe, die dann auch genau, also richtig zugeschnitten sind, auch darauf. Also wir dürfen ja auch schon seit über 15 Jahren miteinander arbeiten. Und ich bin immer so, okay, Das ist auch ein Thema. Ja, stimmt, das braucht der Handwerker genauso. Ich bin immer sehr überrascht, welche speziellen Probleme es auch immer noch im Versicherungsschutz gibt für gewisse Zielgruppen. Und immer macht es auch immer viel Spaß, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, dadurch, dass es halt der Versicherungsmarkt doch ein sehr belegter Markt ist, ist es, glaube ich, die Herausforderung für jede Versicherung, so ein bisschen ihre Spezialität zu finden.
Mhm.
Und ihre, ja, jetzt bei kleineren Versicherern vielleicht auch ihre Nische zu finden. Und ich glaube, das machen wir ganz gut und haben es auch schon über die letzten 100 Jahre sehr, sehr gut gemacht, uns da zu spezialisieren und da auch die Kontakte aufzubauen.
Ja, nee, super. Also sehe ich auch so. Wie lange bist du denn schon bei der Inter?
Ich bin jetzt tatsächlich noch gar nicht so lange dabei. Ich gehe jetzt, am 1. Februar ist es ein Jahr.
Ach, kennen wir uns erst so kurz? Ich hätte jetzt gedacht, ey, ich bin schon 3-4 Jahre. Ja, manchmal ist die Wellenlänge gleich und dann manchmal hat sie schon sehr, sehr lange gekannt. Okay, das ist sehr spannend. Was ist denn eigentlich dein Lieblingspodcast? Oder bist du gar kein Podcast-Hörer?
Ich bin Podcast-Hörer. Tatsächlich höre ich beim Autofahren viel Podcast und ich habe, glaube ich, nur einen Podcast, den ich eigentlich durchhöre. Das ist, ja, ich glaube auch der populärste in Deutschland, Gemischtes Hack heißt der. Ansonsten bin ich ein sehr situativer Podcast-Hörer. Also ich gucke dann, was für Folgen es gibt und suche mir die dann aus. Da kommen wir später sicherlich noch dazu. Ich spiele auch Rugby, das heißt, ich höre natürlich auch Rugby-Podcasts, die natürlich insbesondere englischsprachig sind. Es gibt da einen von zwei ehemaligen englischen Nationalspielern, der heißt For the Love of Rugby, der sehr unterhaltsam ist. Ich höre aber auch ganz gerne American Football Podcasts. New Heights gibt es da einen von zwei Brüdern, zwei Footballspielern. Ich glaube, den Jüngeren kennt man, weil es der Verlobte von Taylor Swift ist. Der ist auch mittlerweile sehr, sehr populär, der Podcast, und die haben immer wieder Gäste. Und wenn ich dann einen Gast irgendwie interessant finde, höre ich mir da die Folge an. Also ja, je nachdem, dadurch, dass ich jetzt mittlerweile einen relativ kurzen Arbeitsweg habe mit 20 Minuten, muss ich die dann immer so stückweise hören, wenn ich Auto fahre. Ja. Ich brauche dann für eine Podcast-Folge schon mal so 2-3 Tage, aber je nachdem, wie halt die Fahrsituation ist.
Ja, das kann ja durchaus von Heidelberg nach Mannheim auch ein bisschen Stau geben in den Stoßzeiten, gell?
Auf jeden Fall, ja. Aber tatsächlich ist es eher nach Heidelberg rein schlimm morgens. Nach Mannheim geht's eigentlich. Das heißt, ich fahre echt ein bisschen antizyklisch. Dadurch habe ich jetzt die Probleme auf jeden Fall nicht so arg.
Ah, sehr cool. Also tatsächlich, Rapki-Podcast hat noch keiner genannt. Das ist auch interessant. Ja. Okay. Cool. Genau, ich wusste, dass du Rapki spielst. Erzähl, wie kommst du denn zum Rapki-Spielen? Was ist denn da?
Ja, tatsächlich ist es so, ich komme ja aus Heidelberg, und Heidelberg ist mit Hannover und Berlin so die Rugby-Hochburg im der kleinen Rugby-Provinz Deutschland. Ich meine, in den Ländern um uns rum ist Rugby natürlich eine Riesensache. Ich weiß, wenn du schon mal in Frankreich irgendwie unterwegs warst,
Frankreich,
England, britischen Inseln, dem ganzen Commonwealth, ist natürlich Rugby ein Riesending. Eigentlich nur bei uns nicht. Und Heidelberg ist da aber so eine kleine Ausnahme, weil nämlich, ich glaube, im 18. Jahrhundert viele Engländer reiche, wohlhabende Engländer ihre Kinder auf den Kontinent geschickt haben, um so ein bisschen andere Kulturen kennenzulernen. Und deswegen gab es in Heidelberg hier eine Schule für britische Jugendliche, das Heidelberg College. Und die haben natürlich dann auch die Sportart mitgebracht, unter anderem das Rugby-Spielen. Und es wurde dann hier so ein bisschen übernommen. Und deswegen ist Heidelberg halt mit vier Bundesligisten und einem Zweitligisten sehr, sehr gut besetzt, was den Rugby-Sport angeht.
Ey, verrückt. Und okay.
Auch in meinem Stadtteil in Hanschusheim besteht so ein bisschen eine Rugby-Verrücktheit.
Aha.
Und ich habe tatsächlich aber in der Jugend eigentlich nicht gespielt, obwohl mein bester Freund gespielt hat und mich immer wieder dazu bewegen wollte. Und als ich dann mein Bachelorstudium in Bayreuth begonnen habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, was mache ich denn jetzt für einen Sport? Ich habe eigentlich immer Fußball, Handball gespielt und dachte mir, komm, probier mal was Neues aus. Und mein Mitbewohner hat Rugby gespielt in der Unimannschaft. Okay. Und als ich das dann meinem besten Kumpel erzählt habe, dass ich zum Rugby gegangen bin, dann war der so stinksauer, weil der irgendwie 18 Jahre versucht hat, mich zum Rugby zu bewegen. Erfolglos. Und kaum bin ich aus der Tür raus, fange ich an. Und bin seitdem hängen geblieben, spiele mittlerweile auch wieder in meinem Heimatverein, durfte auch zwei Bundesligaspiele machen bisher, auf die ich ein bisschen stolz bin. Und
kann man sagen.
Allerdings, wenn man älter wird, nur noch zweite Mannschaft, aber macht mir richtig Spaß. Und ist halt außergewöhnlich, gerade in Deutschland, aber ist wirklich toller Sport.
Also ich bin jetzt gerade überrascht, weil ich bin ja in der Heidelberger Gegend aufgewachsen, also Leim, Sandhausen. Und das war mir nicht klar, dass Rapki so groß ist in Heidelberg. Also Basketball wusste ich, dass da auch ein großer Basketballstandort ist. Aber wenn du gerade sagst, ja, ich bin eigentlich jeden häufiger an einem Rapki-Feld vorbeigefahren, finde ich mir gerade ein. Aber das war mir nicht klar, dass es so groß ist, ja.
Ja, aber gerade so Rugby, Rudern, Hockey, ne, gerade die englischen Sportarten, sage ich jetzt mal, die sind bei uns schon präsenter als in anderen Städten, würde ich mal sagen. Wobei, Hockey vielleicht nicht, aber...
Die Amerikaner auch, ja, die da stationiert waren. Jo. Ja. Ja, gut, dann lass uns mal einsteigen. Das Thema Local Branding, das treibt uns ja, das bringt uns ja auch zusammen, uns zwei beiden.
Definitiv.
Kannst du mal so kurz erzählen, wie ihr aktuell die Vermittler unterstützt und was so die Best-Practice-Sachen sind bei den 280 Vermittlern der Inter?
Ja, also im Endeffekt ist es natürlich so, dass unser Kernfokus darauf liegt, die Unterstützung so einfach und intuitiv wie möglich zu halten. Gerade in der Ausschließlichkeit, da gibt es so viele Regularien und Produkte und To-Dos, die auf dem Tisch haben, sich dann auch noch mit dem Thema Marketing zu beschäftigen, kriegen wir auch immer wieder zurückgespielt, ist einfach schwierig, weil es eine gewisse Einarbeitung bedarf. Deswegen arbeiten wir natürlich mit euch zusammen und nutzen auch die Werbebox, damit unsere Ausschließlichkeit individualisierte Produkte anbieten kann und dafür aber einen relativ selbsterklärenden Einkaufsprozess hat. Und wir sind jetzt immer noch dabei, nach Möglichkeiten zu suchen, um das zu erweitern, gerade mit lokaler und regionaler Werbung, die ihr auch anbietet. Wir hatten ja da auch schon einige Ideen zusammengetragen, die wir jetzt zwar noch nicht umgesetzt haben, die aber bei uns immer noch auf jeden Fall auf der Liste stehen, auch gerade insbesondere mit lokalen Marketingkampagnen. Und die Ausschließlichkeit dabei zu unterstützen und dazu bewegen, das zu nutzen und auszuprobieren, das ist halt eine unserer Kernaufgaben, die wir auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft betreuen und werden auf jeden Fall weiterhin versuchen, da auszubauen, um die lokale Bekanntheit zu verstärken, gerade auch bei der Brand Awareness im lokalen Bereich. Und parallel ist es natürlich so, dass wir sehr, sehr stark daran arbeiten, auch die Google-Bekanntheit hochzutreiben, dass die Google-Rankings verbessert werden, dass unsere Ausschließlichkeit schneller gefunden wird in Google-Suchen, höher gerankt wird in Google-Suchen, dass wenn Leute nach Versicherungsmaklern suchen in der Region, dass wir dann auch gefunden werden.
Du bist ja auch schon, also es ist ja nicht die erste Station in der Versicherung bei dir, du bist ja sozusagen ein Versicherungskind. Hast du so eine Einschätzung, was sich geändert hat in dem Bereich Local Branding in den letzten Jahren?
Generell ist es so, dass halt durch die fortlaufende digitale Revolution des Marketing und auch die Mediaplanung immer komplizierter wird. Vielleicht einmal für den Hintergrund, ich war auch, bevor ich zu Inter gekommen bin, 2 Jahre bei einer Mediaagentur in Frankfurt, habe da die Mediakartenplanung und Strategie für BMW und Mastercard mitbetreut. Und es wird einfach immer, immer unübersichtlicher, was es alles gibt. Ne? Früher war es halt so, klar, du kannst TV-Werbung machen, du kannst Printwerbung machen, Radiowerbung. Auf den digitalen Kanälen, ich glaube, wir hatten jede Woche Schulungen von neuen Vermarktern, von neuen Werbeformaten, die angeboten werden. Und da muss man wirklich sehr, sehr viel Zeit und Wissen aufbauen, um dann auch gut beraten zu können. Und wenn man diese Zeit und dieses Wissen nicht hat, dann ist es quasi unmöglich, da wirklich durchzusteigen. Also gerade im digitalen Bereich. Deswegen ist, glaube ich, der größte Shift einfach, dass man Mittel und Wege finden muss, das zu vereinfachen und zu erklären und zu buchen, ohne dass sich jemand da stundenlang reinfuchsen muss.
Das ist halt ich glaube, es gerade für die Vermittler ist das natürlich krass. Also denn ihr Geschäft ist ein ganz anderes und jetzt hast du auf einmal 20 Kanäle mehr. Warst du eigentlich zufrieden, dass du früher eine Anzeige geschaltet hast und vielleicht ein Mailing gemacht hast? Das war das Marketing, vielleicht noch ein Flyer, den du mitgenommen hast. Und jetzt ist es halt nicht mehr an einem Kanal, sondern du hast halt echt ganz, ganz viele Kanäle, die du bespielen musst, um die lokale Awareness auch zu bekommen. Ja. Also ich sehe das auch so. Also da bin ich ganz deiner Meinung, dass das die große Herausforderung ist. Für eine Marke wie die Inter, aber auch natürlich auch für die Vermittler. Und wie kriegt man es dann auch einfach sozusagen hin? Du hast vorhin so schön gesagt, Mensch, die Inter, du hast von einer Nische gesprochen. Also mit 280 Vermittlern ist man jetzt nicht so richtig nischig, sondern man ist ja auch deutschlandweit auch da sozusagen. Wie siehst du denn aktuell den Markt in der Versicherungsbranche? Also haben wir jetzt ja wieder ein paar Zusammenschlüsse gehabt von Versicherungen. Meinst du, dass dieser Trend weitergeht, dass die Konsolidierung zu größeren Einheiten oder dass es ein paar gibt, die einfach in ihrer Nische bestehen bleiben? Wie siehst du da die Welt?
Ich glaube, das ist sehr produktspezifisch. Es ist halt, der Markt ist ja unglaublich umkämpft in Deutschland. Also es ist ja wirklich der Wahnsinn, wie viele Versicherer es gibt. Ihr betreut ja auch einige. Das ist wirklich schon erstaunlich, muss ich sagen. Ich sehe auch immer wieder Versicherer, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie existieren, wenn wir hier unsere Marktanalysen und Wettbewerbsanalysen machen. Ich glaube, gerade in der PKV ist es halt so, dass das ein sehr, sehr politisches Thema ist. Das geht ja auch immer wieder durch die Medien. Da wird natürlich die Entwicklung in der Politik eine riesige Rolle spielen, wie es da weitergeht. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es weitere Zusammenschlüsse geben wird, einfach aufgrund der immensen Summe an Versicherern, die auf dem Markt sind. Aber ja, es sind gerade sehr, sehr unruhige Zeiten, habe ich das Gefühl. Viele, viele Versicherer wissen auch nicht so ganz, wo die Reise hingeht. Gerade jetzt auch mit der digitalen Entwicklung, mit KI, das Informationsverhalten der Kunden verändert sich, wie ich Informationen kriege, wie ich auch gefunden und gesehen werde als Versicherer, wie ich auch verkaufe. Also es ist sehr, sehr schwer abzuschätzen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Zahl der Versicherer in den nächsten Jahren auf jeden Fall weniger werden könnte.
Wie siehst du das denn auf der Vermittlerebene? Dann haben wir ja einen Trend, wo jedes Jahr werden es ja weniger. Jetzt haben wir die Boomer gehen langsam in Rente. Sozusagen, das heißt also, wir werden auch weniger Vermittler in Deutschland haben. Wie sieht denn für dich der Versicherungsvermittler der Zukunft aus? Also wenn du so mal so in so, sagen wir, 3, 4, 5 Jahren guckst, so bis 2030, wie muss denn der aufgestellt sein, dass er im Markt bestehen kann? Oder sagst du, das werden sowieso weniger, die machen ihr Geschäft sowieso. Kann ja auch sein, ja.
Also ich persönlich, und das ist jetzt nicht mein, das ist jetzt nicht auf irgendwelchen fundierten Daten, die ich
analysiert habe. Das ist deine persönliche Meinung.
Meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass gerade bei Versicherungen dieser persönliche Kontakt nicht verloren gehen wird. Ich glaube, es gibt einfach Produkte, die so wahnsinnig komplex sind, dass es da einer persönlichen Beratung bedarf, wo auch dann die Kunden auch nicht auf eine KI oder auf eine Google-Suche vertrauen, sondern da brauchst du wirklich jemanden, dem du ins Gesicht schauen kannst, um sowas abzuschließen. Und gerade bei einer PKV, aber auch bei einer BU. Es gibt natürlich Produkte, ja, eine Cyberversicherung oder auch eine Haftpflichtversicherung, die man online abschließen kann. Aber ich glaube, es gibt immer noch Produkte, die wahnsinnig erklärungsbedürftig sind und wo einfach diese Beratung und dieses Vertrauen da sein muss. Deswegen kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass es nicht zu arg oder dass die Anzahl der Ausschließlichkeitsvertreter gar nicht so arg einbrechen wird. Was halt, glaube ich, sehr, sehr relevant ist, ist gerade bei Versicherungsmaklern. Da ist es ja so, dass da in den nächsten Jahren sehr, sehr viele in Rente gehen werden, sehr, sehr viele Bestände frei werden, die dann irgendwie untergebracht werden müssen und generell relativ wenig nachkommt an jungen Versicherungsmaklern. Ich glaube, da könnte es dann sein, dass da viel zu großen Pools geschoben wird, die dann die Bestände übernehmen, einfach weil vom kleinen Makler vor Ort nicht mehr so viele nachkommen. Das wird eine sehr, sehr interessante Zeitenwende geben, aber ich glaube einfach, dieses Menschliche in der Versicherung, das wird nicht verloren gehen, weil dieses Vertrauen einfach da sein muss.
Vielleicht für die Zuhörer nochmal kurz erklären. Also Vermittler sind die ausschließlich für eine Versicherung vermitteln, also in der Ausschließlichkeit. Und der Makler ist frei, der vermittelt mehrere Versicherungen. Eben sein Markenauftritt ist eher, ich bin das Schweizer Taschenmesser im Versicherungsmarkt, ich kann auf alle zugreifen. Also nur, dass das eingeordnet werden kann. Nochmal kurz zurück zur Frage, also welche Fähigkeiten müsste denn so ein Versicherungsvermittler als auch ein Makler haben in Zukunft, so 2030, damit er so ein richtig gutes Geschäft auch noch machen kann oder auch ein wertvoller Vermittler für die Inter ist. Also was für Fähigkeiten siehst du denn da? Du sagst ja klar, persönlicher Kontakt, das sehe ich auch so. Aber siehst du noch andere Dinge?
Also ich glaube generell, dass natürlich eine Menschlichkeit da sein muss, die einfach ein Fundament dafür da ist, um Vertrauen aufzubauen zu den Kunden, das immer wichtiger wird, gerade bei der Menge an Informationen, die es halt gibt zum Thema Versicherung. Dass die Kunden halt auch jemanden haben, den sie vertrauen können und dann natürlich analytische Fähigkeiten. Es gibt, wie wir ja schon besprochen haben, so unfassbar viele Versicherer, es gibt so viele Produkte, daraus dann irgendwie abzuleiten, welche Produkte man verkaufen möchte und welche Produkte man auch gut an die Kunden verkaufen kann. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema. Natürlich kommt es auch immer darauf an, welche Vergütungsmodelle sind da dabei. Aber ich glaube, oder der Makler der Zukunft muss auf jeden Fall auch für sich selbst entscheiden, was ist ein Produkt, hinter dem ich stehe, wo ich mich wohl mitfühle, das an meine Kunden zu vermitteln, auch für eine lange Zeit. Auch Produkte, die halt einfach 30, 40 Jahre laufen. Weil natürlich klar, wenn dann irgendwie 20 Jahre später rauskommt, da war irgendwie ein Beratungsfehler oder der Kunde ist nicht zufrieden.
Nein, das ist nicht schön, ne?
Nee, das ist nicht schön. Und deswegen, ich glaube, diese analytischen Fähigkeiten, die Expertise in den verschiedenen Produkten, aber auch der Mut zu sagen, es gibt halt Produkte, die ich nicht anbiete, weil ich da keine Expertise drin habe, obwohl da vielleicht ja auch Geld drinsteckt, und einfach sagen zu können, nee, ich habe hier mein Gebiet, das ich betreue, und dann die Verbindung zum Kunden aufzubauen, das Vertrauen aufzubauen über viele, viele Jahre, das ist, glaube ich, das sind so die Soft Skills, die man auf jeden Fall haben muss.
Okay. Du hast vorhin das Wort KI, AI genannt. Wie verändert sich denn bei dir gerade so in deinem Umfeld der Job mit den neuen Technologien, und dann auch, was glaubst du, was sich bei den Vermittlern ändert?
Also bei uns ist es auf jeden Fall so, dass sich der ganze Kreativprozess, der Kreationsprozess wahnsinnig verändert. Also ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Kriegt auch keiner mit, Merlin. Ja, wir sind ja unter uns.
Ich war in meinem Berufseinstieg, habe ich für die Allianz gearbeitet, habe da die Kfz-Versicherung betreut im Bereich der Reichweitenkommunikation, also wirklich Werbung gemacht für die Kfz-Versicherung. Und da hatten wir wirklich noch Kreativagenturen, die für uns die Botschaften geplant haben. Wir hatten Produktionsagenturen, die für uns Werbespots produziert haben, wirklich mit richtigen, großen, aufwendigen Werbedrehs. Wir hatten Mediaagenturen, die für uns die ganzen Planungen gemacht haben, und auch noch andere Agenturen, die beispielsweise Zuschnitte gemacht haben für statische Werbemittel. Und ich glaube, gerade dieser Kreationsprozess, diese Ideenfindung, was können wir für Werbung spielen, und auch die Produktion auch. Also du brauchst ja eigentlich gar keine Fotoshootings mehr, sondern du kannst ja mit der KI mittlerweile wirklich genau die Bilder, die du haben möchtest, relativ kostengünstig und schnell produzieren lassen. Du kannst ja jetzt aktuell auch schon Werbespots von der KI produzieren lassen. Oder ein schönes Beispiel, das ich gesehen habe, war bei Radiowerbung. Das war so ein Case von Penny. Mhm. Die haben über die KI adaptive Radiowerbung oder Radiospots machen lassen, der je nach Situation und je nach, ich glaube sogar nach Tageszeit, sich einfach hat die KI verschiedene Werbespots eingesprochen, die sie dann ausspielen konnten. Ob es jetzt morgens, mittags, abends war, ob es kalt ist, ob es warm ist, und die übers Radio ausspielen, um da so eine personalisierte Message an die Endkunden zu bringen. Und ich glaube, das wird weitergehen, dass die KI dann eine sehr, sehr große Rolle spielt, gerade in der Content-Kreation, weil auch einfach gerade ein Werbedreh halt mit sehr, sehr hohen Kosten verbunden ist, die natürlich dann eingespart werden können. Und in der, ja, also jetzt bei mir zum Beispiel, in der Zielgruppenanalyse, wenn ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, beispielsweise, dann frage ich mal KI, hey, wo würdest denn du suchen? Was kannst du mir zu dieser Zielgruppe sagen, wenn wir jetzt eine neue Zielgruppe kriegen? So einen ersten Überblick, da benutze ich sehr, sehr gerne KI. Oder ja, auch wenn ich irgendwie Events plane und sage, hey, das ist mein Eventplan, habe ich irgendwas vergessen? Ne? Was ja hoffentlich nicht vorkommt, aber so ein bisschen, um mich auch abzusichern, ist auf jeden Fall immer ein Thema. Und ich glaube, bei den Vermittlern, ja, da tue ich mich ein bisschen schwer. Dafür bin ich nicht genau genug auf denen ihrer Ebene. Aber ich denke sicherlich, ja, vielleicht auch um zu gucken, was für Potenziale noch im Markt liegen, zu gucken, wie viele Leute gibt es denn in meinem Einzugsgebiet, die noch Versicherungsbedarf haben könnten. Für solche Sachen sicherlich. Aber da bin ich nicht nah genug dran, um zu wissen, wie die da wirklich arbeiten.
Ja, vollkommen okay. Wie siehst du denn das, man kann ja auch nicht alles wissen, also wie siehst du denn die Aufteilung in Zukunft Online-Print? Also meinst du, Print wird gar keine Rolle mehr spielen oder wird wieder eine Renaissance kriegen? Also gerade so im Mailing-Bereich und ja, Flyer-Bereich, Broschüren. Es hat ja so eine Tendenz gegeben. Ja, es wird wahrscheinlich nur noch online geben. Wie ist da deine Meinung?
Ich glaube, und da werden mir jetzt sämtliche Print-Vermarkter widersprechen. Ich glaube, dass der Anteil von Print weiter abnehmen wird. Ich glaube, insbesondere bei Zeitschriften und bei Tageszeitungen wird die Anzahl weiter nach unten gehen. Mhm. Ich glaube, Fachmagazine gerade für Zielgruppen, die werden weiterhin Relevanz haben. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, gerade so Nachrichten, die viele sich halt dann online aneignen, online holen, die werden auf jeden Fall stärker werden und der Printanteil wird weiter fallen. Mhm. Ich glaube, wir sehen es auch in den Auflagenzahlen in den letzten Jahren, dass einfach Print sukzessive immer weiter runtergeht. Und also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich jetzt hier im Sommer bei uns in Heidelberg über die Neckarwiese laufe, wo viele junge Menschen sitzen. Viele Zeitschriften sehe ich nicht mehr, muss ich dir ganz offen sagen. Also
ja,
die Generation vor mir, die hat da sicherlich noch Interesse dran, auch was Physisches in der Hand zu haben. Ich glaube, in der jungen Generation wird es immer weiter abnehmen.
Also wo ich tatsächlich Trends sehe, ist in dem Thema Mailing. Also da ist passiert gerade bei uns auch unheimlich viel, dass Mailings, also postalische Mailings, haptische Mailings wieder eine Renaissance kriegen. Die waren
ja?
So,
ja,
total. Also da es liegt einfach ein bisschen daran, dass E-Mail-Newsletter zu viel geworden ist und jetzt natürlich jeder Trend hat einen Gegentrend. Das ist ja, das wird auch nicht weggehen, E-Mail-Newsletter, aber man sucht jetzt gerade wieder, wo kann ich wieder den Kunden erreichen? Die Briefkästen sind zum Teil leer.
Ja.
Und da wird sehr, sehr viel Mailings gerade wieder auch gemacht. Also so mit Briefmarke oder Porto optimiert. Da passiert sehr, sehr viel. Und auch in den hochwertigen Printprodukten. Also wo man sagt, Mensch, ich brauche jetzt wieder ein haptisches Erlebnis. Ich habe ein teureres Produkt, um dem Kunden was zu übergeben. Für die Reziprozitätsregel und so weiter. Also da passiert schon mehr. Und das sehe ich auch. Also Zeitungen, also Tageszeitungen, Anzeigenschaltung in Tageszeitungen. Also das ist tatsächlich, da sehe ich gar kein Umkehr des Trends, sondern der fällt weiterhin, auch bei uns. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mensch, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Mensch, wir haben fast schon wieder die halbe Stunde. Lego mir. Ich habe eine Frage vergessen und ich weiß gerade, ob ich im Rapki-Spieler so eine Frage stellen kann. Ich weiß es natürlich bei dir. Was ist denn dein lieblingsalkoholisches Getränk?
Mein lieblingsalkoholisches Getränk, ich glaube, da gibt's zwei Antworten. Die eine, da haben wir ja auch, glaube ich, unsere Sympathien gegenseitig gewonnen, ist natürlich das Bier, das im Rugby tatsächlich auch natürlich eine Rolle spielt. Ich trinke auch wirklich gerne Bier am Wochenende, probiere auch gerne neue Sachen. War ja auch bei deinem fantastischen Tasting jetzt im letzten Jahr, zum Jahresende dabei, was viel Spaß gemacht hat. Und darüber hinaus habe ich eine besondere Schwäche für Whisky.
Passt auch zu Rapti?
Ja, passt natürlich nicht zum Sport generell, deswegen versuche ich das wirklich in Grenzen zu halten. Ich trinke aber gerne Whisky, ich sammle auch Whisky privat, habe mir auch eine kleine Sammlung eingeeignet an Raritäten und ist halt was mir Spaß macht, fahre auch gerne nach Schottland und nach Irland und probiere dann immer wieder aus. Und habe da so eine kleine Schwäche auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall ein schönes kulinarisches Hobby. Merlin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und die Einblicke in dein Leben und in die Branche, auch wie du die Branche einschätzt. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Und dann trinken wir wieder ein Bierchen an der Theke miteinander. Danke dir.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da. Local Branding Heroes, der Podcast über lokale Markenführung mit Thomas Oettinger.